Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Zu dem heute von mir besprochenen Thema gibt es eine ganze Reihe von Missverständnissen. Zum Beispiel gibt es viele Anleger, die denken, wenn Goldman Sachs eine Aktie zum Kauf empfiehlt, dann haben sie diese Aktie vielleicht schon aufs eigene Buch, wie es so schön heißt, genommen. Das heißt also, sie wollen den Privatanleger dann dazu bringen, die Aktie zu kaufen, damit sie ihre eigenen Bestände gut loswerden. Das ist ein Irrtum. Warum steigt nicht jede Aktie, die ein Kaufrating bekommen hat? All das möchte ich heute besprechen. Wir sprechen darüber, wie Aktienanalysen entstehen und wie man sie richtig einordnet. Wichtiges Thema. Legen wir los. So, mir fällt auf, dass irgendwie der Titel "Damit habe ich früher mein Geld verdient". Ich weiß nicht, irgendwie klingt der ein bisschen schmutzig, oder? Kommt mir das nur so vor, sind wahrscheinlich nur meine Gedanken. Also, wie ist das gemeint? Ich habe 15 Jahre lang, häufig genug hier erwähnt und besprochen, ausschließlich mit dem Handel an der Börse meinen Lebensunterhalt verdient. Mit dem Trading. Und es gibt nun sehr viele verschiedene Trading-Stile und im Laufe der Jahre habe ich mich an einigen versucht. Begonnen habe ich aber mit dem News-Trading. Und zu dem News-Trading gehört jede Art von News. Die News, also die Nachricht, die aber am häufigsten in einem Bloomberg-Feed auftaucht, ist, dass irgendein Unternehmen gerade von irgendeinem Analystenhaus, von irgendeiner Investmentbank heraufgestuft oder herabgestuft wurde. Und dafür gibt es verschiedene Bezeichnungen. Die einen sagen halten, kaufen, verkaufen. Die anderen nennen ihre Upgrades anders. Dann gibt es auch noch verschiedene Stärken von Kaufempfehlungen. Das Stärkste, was man so erhalten kann, zum Beispiel von Goldman Sachs, ist das Einbringen auf die sogenannte Conviction Buy List. Das ist also mehr als nur kaufen, mit Zuversicht kaufen. Und dementsprechend haben die Aktien reagiert.
Right, I'm watching shares of Nvidia this morning popping after Goldman Sachs added the stock to its flagship conviction list, a step up from the buy rating the bank gave the stock in late August.
Da der amerikanische Handel logischerweise erst um 15.30 Uhr beginnt, die Vorbörse im Übrigen schon ab 10 Uhr. 10 Uhr deutscher, also mitteleuropäischer Zeit, werden in den USA außerbörslich schon Aktien gehandelt. Das wird aber dann um diese Uhrzeit, da schlafen schließlich noch alle an der Wall Street, nur ganz wenige Umsätze geben. Und wenn dann auch nur in den großen Unternehmen, so gegen 13, 14 Uhr, wird der Handel dann etwas reger. Und dann kurz vor Börseneröffnung ist gerade in den Hochkapitalisierten werden dann schon sehr, sehr viel los. Deswegen rate ich auch immer dazu, wenn man sich eine Auslandsaktie kauft, sie erst dann zu kaufen, wenn der Makler in Deutschland die Möglichkeit hat, sich zu hedgen, also das Gegengeschäft zu machen. Ja, wenn ich von dem Makler in Frankfurt eine Apple-Aktie kaufen möchte, dann kaufe ich die in der Regel nicht von seinem Buch, sondern der verkauft sie mir und kauft sie gleichzeitig in den USA ein. Das kann für mich dann immer noch unter Berücksichtigung der Spesen, die man bezahlt, wenn man an einer Auslandsbörse kauft, immer noch sinnvoll sein. Morgens ist es nicht unbedingt sinnvoll. Wenn aber dann im Laufe des Vormittags schon Upgrades, Downgrades reinkommen, oft auch vor Börseneröffnung, nach Börsenschluss, dann kann das für einen News-Trader interessant sein. Es soll heute aber nicht um das News-Trading gehen, sondern darum, wie man diese Analysen richtig einordnet. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, das war nämlich die Erinnerung, dass ich diese Folge mal machen wollte, dass mein Kollege Daniel Kühn in der letzten Woche einen sehr schönen Artikel geschrieben hat, und zwar auf Stock 3. Und diesen Artikel, den werde ich jetzt durchgehen und meine eigenen Einschätzungen dazu geben. Also, ich stehe überhaupt nicht drauf, wenn man sich irgendwelcher Quellen bedient und diese dann nicht nennt, einfach mal umformuliert und, und. Also herzlichen Dank und herzliche Grüße an Daniel Kühn, der hat diesen Artikel geschrieben. Ich glaube, er ist im Bezahlbereich, aber ich gehe ihn jetzt im Wesentlichen auch durch. Ich wollte es nur auf jeden Fall nennen. Wie Aktienanalysten auf ihre Kursziele kommen. Aktienanalysten, und damit sind diejenigen in diesem Fall gemeint, nicht die technischen Analysten, die fundamental analytische Research Reports verfassen. Die haben bei Tradern häufig einen schweren Stand. Ich würde eher noch einschränken, vielleicht bei vielen Privatanlegern einen schweren Stand. Da heißt es dann eben auch, das ist gewürfelt. Ja, und jetzt kommt da ein Downgrade, weil die billig kaufen wollen. Oder es kommt ein Upgrade, weil sie die Aktie loswerden wollen. Also das hört man und lese ich auch in den Kommentaren unter YouTube-Videos immer wieder. Da geht es also ironisch, wird manchmal auch gehässig und. Aber so ist es nicht. Wie ein Analyst sein Kursziel ermittelt, wird hier vereinfacht dargelegt. Ein Aktienanalyst ist häufig, nicht immer, bei der Research-Abteilung einer Bank tätig. Es gibt auch selbstverständlich Research-Abteilungen in Unternehmen, die machen gar nichts anderes, als so ein Research zu erstellen. Aber am Ende des Tages ist die Tätigkeit ähnlich. Er beschäftigt sich also hauptberuflich mit einigen wenigen Aktien. Das ist wichtig. Die meisten Analysten konzentrieren sich auf eine Branche oder auf einen Sektor. Und der wird dann sehr intensiv, wie es so schön heißt, gecovert. Selbstverständlich gilt das hier für jede Art von Analyst und Analystin in allen Bereichen. Also egal ob Rohstoff, man kann ja jetzt sagen, naja, was soll denn ein Goldanalyst groß schreiben? Ja, wenn Gold steigt, dann werden die Goldaktien, klar. Aber seine Aufgabe ist dann in dem Sektor, die Aktien zu finden, die besonders gut laufen.
There's been a lot of hype about tech companies like Nvidia and Supermicro benefiting from the AI boom. But could one of your best opportunities be outside of the tech sector? Our next guest says data centers could face the most ferocious investment inflection in decades. Says we're still in relatively early days. Steve Tusa of JP Morgan joins me now. Steve, welcome. So I'm looking at...
Das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein. Ich glaube, gerade für einen Analysten aus dem Halbleitersektor ist es momentan, naja, geht so. The winner takes it all, ist das so. Aber du kannst am Ende des Tages natürlich auf Nvidia und noch zwei, drei andere schauen und der Rest ist, der Schmull. Also, läuft auch so mit, aber getrieben wird der Markt von einigen wenigen Sektoren beziehungsweise einigen wenigen Aktien und das ist aber auch normal. Das ist natürlich im Rohstoffbereich etwas anderes. Dafür werden diese Analysen alle auch sehr viel häufiger gelesen. Es handelt sich dabei, und das ist ganz, ganz wichtig, auch nach meiner Erfahrung, 1, 2, 3 Analysten kenne ich auch persönlich, in der Regel um wirklich gut ausgebildete Leute. Das heißt, die würfeln, versprochen, die würfeln dort nicht, die raten auch nicht. Und dieses Research ist nicht immer, aber oft auch ziemlich hochwertig. Der Analyst bedient sich diverser Quellen und Methoden, um sich ein umfassendes Bild der Lage eines Unternehmens zu verschaffen. Das beginnt häufig mit der Branchen- bzw. Konkurrenzanalyse. Wie ist die Situation in der Gesamtbranche? Welche Probleme gibt es? Welches Wachstum ist zu erwarten? Wie ist die generelle Profitabilitätslage in diesem Bereich? Einzelanalyse, Produkte, Marktstellung, Zukunftsaussichten und die finanzielle Lage des Unternehmens werden genau durchleuchtet. Und wer Lust hat, greift, googelt einfach irgendwas, Research zu so und so und dann nehmt ihr vielleicht von Goldman oder HSBC oder Deutsche Bank. Nach einer gewissen Zeit wird dieses Research nämlich meist für alle zugänglich. Das heißt, im ersten Moment wird es natürlich an die Kunden der Bank verschickt. Aber später, und damit ist es dann natürlich auch für den Markt nicht mehr so relevant, also der Kurs wird dann später nicht mehr darauf reagieren, diese Reaktion, die auf die Analyse erfolgt, ist unmittelbar zu sehen. Auch nicht im Verlaufe von vielen Stunden, sondern es gibt dann doch genügend, auch private, aber überwiegend institutionelle Anleger oder sagen wir Anleger mit einem professionellen Ansatz, die bekommen dieses Research in Realtime, entweder zugeschickt, schon vorher, oder dann auch über Bloomberg, wenig später, und reagieren dann. Ja, am nächsten Tag wird die Aktie darauf nicht mehr reagieren. Sie reagiert sofort und dann, je nachdem, ob die Börse schon geöffnet hat oder nicht, in wenigen Minuten oder Stunden. Und dann ist das auch vorbei. Dann ist der Effekt dieses Upgrades oder Downgrades durch. Der Analyst wird dann in der Folge, das ist früher, glaube ich, noch mehr der Fall gewesen. Heute ist das, kommt auf die Branche an, auch Gespräche mit dem Vorstand führen. Vor allem der Finanzvorstand, also der CFO, ist ein wichtiger Gesprächspartner für Analysten, Wobei natürlich auch der Vorstand hier keine Insider-relevanten oder Insider-Daten dürfen sowieso nicht rausgegeben. Das wäre nicht in Ordnung. Das heißt also nicht öffentliche bekannte Tatsachen. Ist das richtig formuliert? Nicht öffentlich bekannte Tatsachen. Ja, genau, das kann man so sagen. Darf der CFO auch nicht verraten. Deswegen ist das aus meiner Sicht im Übrigen auch das Uninteressanteste. Genauso wie dieses Frage-Antwort-Spiel nach den Quartalszahlen. Da kann man mal reinhören, um so ein Gespür zu bekommen. Aber ehrlich gesagt, was soll denn der CFO oder der CEO eines Unternehmens sagen? Ja, die sind angestellt bei dem Unternehmen, egal ob Gründer oder extern angestellt. Da ist meines Erachtens nicht so viel rauszuholen. Aber macht vielleicht Spaß, wenn man sagt, na, man hat mit dem CFO gesprochen.
Next. Boring bonehead questions are not cool. Next. I think that if people are concerned about volatility, they should definitely not buy our stock. I am not here to convince you to buy our stock. Do not buy it if volatility is scary. There you go.
Der Analyst darf da nichts anderes hören, als ihr bereits wisst und von der Investor Relations Abteilung dieses Unternehmens bekannt gegeben. Dann Gespräche, sehr viel interessanter, mit branchenrelevanten Marktteilnehmern. Analysten tauschen sich mit Marktkennern aus und oft auch mit anderen Analysten der Konkurrenz. Und dann hat man natürlich immer noch die Aufgabe, alle möglichen relevanten Daten dieses Unternehmens zu analysieren, die direkt oder indirekt mit dem operativen Geschäft des Unternehmens zusammenhängen. Also ein großes Bild macht man sich dort. Der Research-Bericht, wichtig, beginnt sehr häufig mit dem interessantesten Teil, nämlich der mehr oder weniger detaillierten Darstellung des operativen Geschäfts mit Hinweisen zu aktuellen Ereignissen, Chancen, Risiken der Entwicklung in der Wirtschaft insgesamt, der Branche und dem konkreten Unternehmen. Das ist der entscheidende Teil. Oh, jetzt habe ich gerade gegen das Mikrofon geschlagen. Oh, sorry, falls es geknackt hat. Das ist der entscheidende Teil. Wenn es sehr lange Analysen sind, lese ich oft den Rest gar nicht mehr. Weil mich nicht so sehr interessiert, ob am Ende der Analyst sagt, halten, kaufen oder verkaufen. Warum? Dazu komme ich gleich noch. Da ist ein Großteil der Arbeit des Analysten steckt hier in diesem ersten Teil drin. Das kann man lesen und das ist, wenn es gutes Research ist, in der Regel auch mit einem großen Mehrwert versehen. Die Stärken und Schwächen des Unternehmens werden häufig im Rahmen einer sogenannten, kennt jeder, ach, muss man dafür heute BWL studieren? Ich glaube nicht. Diese SWOT-Analyse, Strength, also Stärke, Weaknesses, Schwäche, Opportunities, Möglichkeiten, Threats, Bedrohung. Auch sehr interessant, wenn es, wie hier im Artikel auch korrekt dargestellt wird, wenn es gut gemacht ist. Manchmal ist der Teil dann schon so bla bla. Naja, am Ende des Tages gibt es auch Analysen, da weiß man auch, für den Analysten war das hier eine Pflichtaufgabe. Was soll man auch machen? Was soll man bei einigen Unternehmen dann auch groß updaten? Die Ermittlung des Kurszieles erfolgt heute fast immer. Das war nicht immer so, ist aber heute so auf Basis der DCF-Methode. Discounted Cashflow. Damit ermittelt dieser Analyst das Kursziel. Und dementsprechend kommt dann natürlich auch die Einschätzung, was mit der Aktie zu tun ist. Das hinkt manchmal ein bisschen hinterher. Das heißt also, der Analyst möchte natürlich am Ende des Tages auch nicht dastehen wie jemand, der permanent reagiert hat, weil es ja die Aufgabe des Analysten war, einigermaßen gut zu prognostizieren, was wird hier mit diesem Unternehmen passieren. Deswegen muss man sich nicht wundern, dass gelegentlich die Kursziele und die entsprechende Einschätzung des Analysten nicht zusammenpassen. Also wenn man beispielsweise eine Aktie bei 8 Euro hat, das Kursziel beträgt 8 Euro und der Analyst rät zum Kauf, dann merkt man, er hat sich nicht ganz wohl gefühlt, beziehungsweise, da ist er nicht immer schuld dran, ja, der Markt kann einen jeden überraschen, dann hat er vermutlich in der Vergangenheit nicht komplett richtig gelegen mit der Einschätzung. Also deswegen ist das für mich auch nicht der interessanteste Teil. Aber am Ende des Tages kommt raus, kaufen, verkaufen, halten. Und die häufigste Aktion ist wahrscheinlich, dass eine Aktie zum Kauf empfohlen wurde, sehr, sehr gut gelaufen ist, eventuell das Kursziel sogar überschritten hat. Die Analyse ist immer noch positiv, aber eine Aktie, die dann ein Kursziel mal erreicht hat, kann man natürlich trotzdem mal auf Halten downgraden, also runtergraden. Das nimmt einen niemand übel und es heißt ja auch am Ende, naja, ich habe recht gehabt, die Aktie ist gestiegen, mein Kursziel war höher, jetzt haben wir das Kursziel mal erreicht, die Aktie ist vielleicht ein bisschen heiß gelaufen, die Bewertung ist gestiegen, nehmen wir es mal runter, die Aktie korrigiert, ich werde sie dann wieder auf Halten hochnehmen. Das ist sicherlich das häufigste Szenario, wenn wir darüber sprechen, dass es eine Anpassung gibt bei Kaufen, Verkaufen, Halten. Der Analyst versucht also mit der DCF-Methode die zukünftigen Cashflows zu prognostizieren. Ist auch tatsächlich wahrscheinlich mittlerweile die wichtigste Kennzahl in der Finanzwelt, weil dieser Cashflow, dieser Free Cashflow eben angibt, wie viel liquide Mittel einem Unternehmen nach Abzug aller Ausgaben und Investitionen zur Verfügung stehen, um zum Beispiel eine Dividende zu zahlen oder um eigene Aktien zurückzukaufen. Der Free Cashflow ist gleich Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit minus Investitionen in Sachanlagen in Klammern CapEx. Es versteht sich von selbst, dass man es hier mit einer anspruchsvollen Aufgabe zu tun hat. Wer hat das Zitat eigentlich gebracht? Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. I don't know. Aber wahrscheinlich haben sich gleich mehrere berühmte Menschen in diesem Artikel auch so beschrieben, den auf die Fahne gekritzelt. Und es ist ja auch so. Und ganz ehrlich, die meisten Sell-Side-Analysten müssen 1 bis 2, vielleicht auch 3 oder 4 Quartale in die Zukunft schauen. Aber wer heute eine Analyse erstellen muss und sagt, das Unternehmen steht da in 5 oder in 10 Jahren, der ist um diese Aufgabe sicherlich nicht zu beneiden. Völlig blank, wie es so schön heißt, steht der Analyst meist nicht da und kann, sofern vorhanden, auf bestehende Planzahlen des Unternehmens aufbauen und diese anpassen. Ein sehr kritischer Analyst sieht das natürlich ein wenig strenger und baut sein branchenübergreifendes Wissen korrigierend ein. Schön bemerkt, man will ja auch niemandem zu nahe treten, aber das meinte ihr vorhin mit gutem und weniger gutem Research. Häufig habt ihr den Eindruck, dass der Analyst das macht, was wir alle, die wir hin und wieder Texte erstellen müssen, auch machen. Copy and paste. Und mit ChatGPT ist es noch einfacher geworden mittlerweile, ja. Man kopiert also einen alten Text ein und sagt, formulier das mal ein bisschen um, bring ein aktuelles Datum und eine aktuelle Zahl rein. Ich sagte es schon, auch ein Analyst geht morgens manchmal zur Arbeit und sagt, oh Gott, wirklich, muss ich das hier machen? Kennt jeder. Insofern, wenn sich wenig verändert und dennoch wird dieses Research in der Regel quartalsweise nach den Quartalszahlen aktualisiert, dann ist es auch nicht ganz so einfach, 32 Seiten zu füllen und hier was Neues zu schreiben, wenn sich eigentlich nicht viel getan hat. So, sich allerdings weiterzubilden und branchenübergreifendes Wissen aufzubauen, ist sinnvoll und kann ja letztlich auch noch einen Sinn über die aktuelle Analyse hinaus entwickeln. Es ergibt sich also zum Beispiel eine Liste von zukünftigen Cashflows in die Zukunft bis ins Jahr, naja, hier steht bis ins Jahr 2031, ist meines Erachtens nicht so interessant. Bei denen, je kleiner der Wert, desto kürzer häufig der Prognosezeitraum. Normalerweise bei den ganz großen Werten, meines Erachtens noch relevant. Alles darüber hinaus würde ich ignorieren. Die Schätzung für das Jahr 2026, maximal 2027. Insbesondere dort, wo viel Wachstum herrscht, halte ich es für, ich will nicht sagen Quatsch, aber für eine Spielerei, hier in irgendeiner Art und Weise die Cashflows zu prognostizieren, größer 3 Jahre. Ja. Wer hat vor 3 Jahren Nvidia sich so entwickeln sehen, wie sie sich heute entwickeln? Um mal ganz ehrlich, heute zu sagen, Nvidia wird im Jahr 2028 dastehen oder dort stehen hinsichtlich des Cashflows, muss man nicht machen. Gibt es nach einigen Schätzungen für Einzeljahre, folgt für alle Jahre danach kumuliert der sogenannte Terminal Value. Der Analyst rechnet für den gesamten, in Anführungszeichen, Rest der Unternehmensexistenz mit einer gleichbleibenden durchschnittlichen Wachstumsrate des Free Cashflows von zum Beispiel 2%. Diese Wachstumsrate, die nennt man dann Compound Annual Growth Rate. Einfach, weil man natürlich in so eine Excel-Tabelle was reinschreiben muss, damit ein Wert entsteht. Also bis dahin und der Rest danach läuft es einfach gleich weiter. All diese zukünftigen Cashflows, darum geht es, werden zunächst abgezinst auf einen Zeitpunkt, im Beispiel oben wäre das also der Zeitpunkt nach dem Jahr 2023 und so erhält man den Terminal Value. Das sind die zukünftigen Cashflows. Und damit kommen wir dann zu dem wichtigsten Punkt in der DCF-Methode, die Abzinsung. Cashflows, die einem Unternehmen in ferner Zukunft zufließen, sind aus heutiger Sicht logischerweise weniger wert als jene, die dem Unternehmen in Kürze zugutekommen. Man zinst sie also ab und erhält so den Barwert oder den Present Value. Der Zinssatz oder besser die Zinssätze, mit denen man abzinst, sind die sogenannten Weighted Average Cost of Capital. Und jetzt wisst ihr auch, warum die Kursziele von vielen Unternehmen in den letzten 2 Jahren so eingedampft wurden. Ich muss natürlich bei einem in diesen Zins, den ich für die Diskontierung nehme, fließt natürlich der aktuelle Leitzins mit ein. Er fließt auf der anderen Seite auch ein, dieser Leitzins, in die Kapitalkosten des Unternehmens. Das heißt also, von beiden Seiten spielt dieser Zins eine Rolle. Wenn ich mit 5, 6 oder 7% abdiskontieren muss, dann erhalte ich natürlich einen viel geringeren Wert als vielleicht vor 2 oder 3 oder 4 Jahren, als wir mit 0,5 oder 1% Leitzins gerechnet haben. Da kommt dann in der Regel unternehmensspezifisch immer noch was drauf. Aber dieser Abzinsungsfaktor war natürlich viel, viel niedriger. Und dementsprechend waren auch die Gewinnziele viel, viel höher. Es handelt sich bei diesem Weighted Average Cost of Capital um eine gewichtete Mischung aus Eigenkapital- und Fremdkapitalkosten, wobei die Eigenkapitalkosten kalkulatorischer Natur sind. Ja, im Gegensatz zu dem Fremdkapital kostet Eigenkapital ja erstmal nichts, außer der Erwartung der Eigenkapitalgeber an die Rendite. Das ist relativ komplex, aber eigentlich auch wieder einfach. Ja, also wenn man eine hohe dieser Abzinsungswert, dieser Weighted Average Cost of Capital, ein hoher Zins, mit dem diskontiert wird, spricht für ein riskanteres Investment, als wenn ich einen niedrigeren Zins habe, mit dem abdiskontiert wird. So, es werden also die einzelnen Cashflows der Prognosejahre und der Terminal Value auf den aktuellen Zeitpunkt abgezinst, wobei die dafür verwendeten Zinssätze auch noch leicht variieren können, aber nicht müssen. Man hat also nun den Barwert der zukünftigen Free Cashflows basierend auf allen Prämissen, die im Rahmen dieser Schätzung aufgestellt wurden. Nach Bereinigung und Bestandsgrößen wie Nettoschulden und Cash zum aktuellen Zeitpunkt ergibt sich der finale Discounted Cashflow. Schließlich teilt man diesen Wert noch durch alle ausstehenden Aktien und fertig ist der DCF pro Aktie und somit hat man dann auch das Kursziel. Wichtig: Diese Annahmen variieren nicht etwa leicht, sondern können extrem variieren. Das heißt also, man kann sich bei den Analysten auf vielen Seiten, auf solchen Portalen, dann so ein durchschnittliches Kursziel anzeigen lassen. Das ist aber meines Erachtens nicht so interessant, als wenn man sich die einzelnen Analysen ansieht. Aber natürlich macht es dann einen Riesenunterschied, ob ein Unternehmen in den nächsten 2, 3, 4 Jahren mit 14 oder mit 17% wächst. Ja, das, auch wenn hier die Diskrepanz beziehungsweise die Differenz zwischen 14 und 17% nur 3% ist, ist, glaube ich, klar. Wenn man das auf die Jahre hochrechnet und dann diskontiert, dann ist natürlich das Kursziel nicht 3% niedriger bei dem einen als bei dem anderen, sondern diese Kursziele können weit auseinander liegen. Dieser DCF-Wert wird dann oft auch als fairer Wert aus Sicht des Analysten bezeichnet. Und nun muss man darauf schauen, ist der aktuelle Kurs unterhalb oder oberhalb oder genau auf diesem fairen Wert. Ist der DCF-Kurs in etwa gleich, wird er ein Hold vergeben, liegt er unter dem DCF, der aktuelle Kurs, dann wird das eher ein Kaufsignal und dementsprechend natürlich auch ein Verkaufssignal. Und nochmal, die können ganz andere Namen haben, Reduce oder Accumulate oder Catalyst Buy oder Catalyst Sell und so weiter. Und dann gibt es Updates und Updates und Updates, immer mal wieder, wenn der Analyst denkt, gibt es eine große Studie, meist aber nach diesen Quartalszahlen eher ein Abwert. Eher ein Update, genau. Worauf du am Ende des Research Reports achten solltest. Es gibt verschiedene Gründe, warum überhaupt Research Reports erstellt werden. Für den Leser ist es eine sehr wertvolle Information, ob der Analyst beim Verfassen der Analyse einen Interessenskonflikt haben könnte. Dankenswerterweise müssen diese mitveröffentlicht werden. Du erfährst hier also unten drunter, das muss da stehen im Disclaimer, ob das Research im Auftrag des Unternehmens erstellt wurde, dessen Aktie analysiert wurde, oder ob es eine wesentliche Beteiligung an dem Unternehmen gibt und so weiter und so fort. Sollte es derartige potenzielle Interessenskonflikte geben, findest du sie am Ende des Reports. Wichtig: Es gab und gibt Pusher-Analysen. Das heißt also, und ich nenne sie auch nicht anders, da ich ja niemanden direkt namentlich nenne, muss ich hier auch kein Blatt vor den Mund nehmen, insbesondere im Rohstoffbereich, insbesondere in marktengen Werten, oft, nicht immer, mit einer kanadischen Eisen, gelegentlich auch mit einer Schweizer Eisen, gelegentlich auch mit einer australischen Eisen, sieht man dann im Rohstoffbereich, dass irgendwelche Mondziele für ganz kleine marktenge Werte hier ermittelt werden. Und dieses Research wird dann tausendfach rausgehauen. Das ist auch am Ende des Tages in Ordnung, solange man auf den Disclaimer achtet. Das Unternehmen wird dann häufig, nicht immer, aber häufig entweder direkt dafür bezahlt, eine positive Analyse zu erstellen, oder es bekommt sogar Aktien des Unternehmens. Und auch das steht unten mit drin, kann diese Aktien zu jedem Zeitpunkt verkaufen. So, ich habe in der Vergangenheit hin und wieder den einen oder anderen dieser Briefe mal angeschrieben, weil ich den Eindruck hatte, das ging zu weit. Aber man hat mich mit freundlicher Mithilfe von Anwälten darauf hingewiesen. Es ist aber rechtens, was wir da machen, solange wir das tun. Macht das nicht, achtet bitte darauf, gerade im Rohstoffbereich, aber auch im Pharmabereich, wenn dieses geheime Wundermittel aus dem Cannabis- oder Abnehmsektor ein Milliardenpotenzial hat, dann aber an der Börse gerade mal 5 bis 50 Millionen auf die Waage bringt, dann muss man sich doch wohl die Frage stellen, warum sieht das denn keiner? Warum soll ich also jetzt vor den ganzen Profis kaufen? Auch ein Riesenargument. Ja, die übersehen sowas. Nope, Milliardenpotenziale werden nicht übersehen. Also Vorsicht, von wem das Research erstellt wurde und was für eine Absicht dahinter ist. Was man Analysten gerne vorwirft, da ist der eigene Arbeitgeber, der natürlich nicht will, dass das Analysehaus schlecht dasteht. Der Analyst ist also möglicherweise ständigem Druck ausgesetzt. Der Analyst selbst will sich häufig auch nicht der Situation aussetzen, dass er eine Aktie völlig anders einschätzt als die Kollegen der Konkurrenz. Daraus resultiert ein Herdentrieb und gewisser Konformitätsdruck. Ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst schaffe ich die 30 Minuten heute nicht. Und das ist natürlich auch so. In der Praxis sind die Kursziele häufig relativ ähnlich. Gerade bei den großen Analystenhäusern oder Analysehäusern merkt man das. Das sind dann eher mal die Kleinen, die sich trauen auszuscheren. Macht eben auch eine Schlagzeile. Als reine Trendfolge erachten einige Marktteilnehmer zudem die Analystenchart. Ein Kurs ist stark gestiegen, also wird das Kursziel nach oben angepasst und andersherum. Das ist so. Ein zu kurzfristiger Fokus ist etwas, das man Analysten auch oft vorwirft, meines Erachtens nicht so relevant, denn genau so sollen sie es ja. Das Price-Target wird da ja dann entweder auf 6-Monats-Sicht oder auf Jahressicht erstellt. Also, solange man genau das macht, was oben drauf steht, ist es meines Erachtens in Ordnung. Analysten, so ein weiterer Vorwurf, hinken mit ihren Einschätzungen dem Markt deutlich hinterher, so eine häufig geäußerte Meinung. Und ich mache es kurz. Das ist am Ende des Tages so. Analysten reagieren häufig deswegen, mehrfach schon genannt, ist für mich die Einschätzung kaufen, verkaufen, halten nicht so interessant wie oben der Analyse-Teil. So, dann noch ein paar Begriffsfeststellungen. Der Sell-Side-Analyst ist ein Finanzanalyst, der für eine Investmentbank oder eine andere Institution arbeitet, die Finanzprodukte und Dienstleistungen verkauft. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Recherchen und Analysen zu Unternehmen, Branchen und Märkten durchzuführen, um Anlageempfehlungen für die Kunden der Firma zu erstellen, was dann wiederum bei einigen Firmen dann zu einem gewissen Orderflow führt. Deswegen, er erstellt also für andere. Deswegen der Begriff Sell-Side. Ja, letztlich wird an andere verkauft. Ja, diese Produkte und Dienstleistungen und so weiter. Dann gibt es noch den Buy-Side-Analyst. Und das, wir lesen fast immer, wenn wir freies Research lesen, Sell-Side-Analysen. Der Buy-Side-Analyst ist ein Analyst, der für eine Investmentfirma arbeitet, die Geld für ihre Kunden verwaltet. Also Vermögensverwalter, Investmentfonds und so weiter. Buy-Side-Analysten nutzen auch die Recherchen und Analysen von Sell-Side-Analysten, treffen aber ihre eigenen Anlageentscheidungen und die bekommen wir in der Regel nicht zu lesen. Dann gibt es den vom Begriff her mit aufgeführt hier Equity Research Analyst. Das ist ein Analyst, der sich speziell auf die Analyse von Aktien konzentriert. Es gibt den Credit Analyst. Das ist ein Analyst, der die Kreditwürdigkeit von Unternehmen bewertet. Wichtig für den Anleihemarkt. Es gibt den Begriff des allgemeinen Finanzanalysten für Fachleute, die Finanzanalysen in verschiedenen Bereichen durchführen. Und dann, ich habe es eben schon angedeutet, es gibt Sponsored Research, das sind also Research-Berichte, die von einem Unternehmen finanziert beauftragt werden, aber von einem unabhängigen Analysten oder Research-Anbieter erstellt werden. Diese Berichte können wertvoll sein, sollten aber dennoch kritisch betrachtet werden. Zahlungen für Research. Asset Manager müssen nun explizit für Research bezahlen, entweder direkt aus eigenen Mitteln oder über ein spezielles Research-Budget, das von dem Kunden finanziert wird. Dies zwingt Asset Manager dazu, den Wert von Research genauer zu bewerten. Dann ist noch wichtig, MiFID II verlangt die Transparenz bei diesen Research-Kosten. Und Bewertung von Research. Asset Manager müssen regelmäßig den Wert und die Qualität von Research bewerten, welches sie von verschiedenen Anbietern erhalten. Diese Bewertungen müssen dokumentiert und den Kunden auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Ob man das jetzt braucht oder nicht, I don't know. Aber was ihr noch wissen müsst zum Schluss ist, wann das Research erstellt wurde, ist absolut relevant. Damit haben wir begonnen, damit möchte ich enden. Dafür ob sich der Kurs noch bewegt. Oben muss immer stehen Veröffentlichung der Originalstudie am und in der Regel steht auch dann die Uhrzeit mit dabei. Wenn dann dieses Research erst einen Tag weitergegeben wird, damit wir es auf Portalen lesen können, ist ja gut und schön, der Einfluss ist dann aber auf den Kurs praktisch nicht mehr gegeben. Kurzfazit, der erste Teil, also der echte Analyseteil, eines Sell-Side-Analysten, einer Sell-Side-Analyse, ist mit Abstand der spannendste. Kaufen, verkaufen, halten, meines Erachtens nicht wirklich relevant. Weder für den aktiven Anleger noch für den langfristigen Investor. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiedersehen. Bis dahin alles Gute, dein Lars.